Es ist auch unsere Tradition, am Neujahrstag über die, als Gemeinde über die Jahreslosung nachzudenken, und zwar die Jahreslosung der Deutschen Evangelischen Allianz. Jedes Jahr wird ein Vers oder ein Teil eines Verses gewählt, so etwas als eine Überschrift, die über das Jahr stehen soll. Und für dieses Jahr kommt die Jahreslosung aus Markus 9, Vers 24. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr aufschlagen. Markus 9, 24. Und ihr werdet schnell feststellen, dass nur ein Teil des Verses genommen wird und nicht der vollständige Vers. Aber spielt keine Rolle. Ich möchte zunächst einmal die Jahreslosung mit uns ansprechen, also ich möchte sie vorlesen, dann einige Worte dazu sagen und dann den Text im Zusammenhang lesen. Also nicht nur ein Vers rausreißen aus dem Zusammenhang, sondern diesen Vers im Zusammenhang, in dem er steht, auch betrachten. Die Jahreslosung, wie gesagt, kommt aus dem 24. oder ist in dem 24. Vers des Markus-Berichtes zu finden, Kapitel 9. Und es heißt folgendermaßen hier: Ich glaube, hilf mir meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir meinem Unglauben. Und als ich nachgeschaut habe und festgestellt habe, aha, diese Aussage wird gebraucht als Jahresvers, dachte ich mir, oder Jahreslosung, habe ich mir gedacht, ob die Menschen, die sich das ausgedacht haben, welchen Vers die nehmen, so ein bisschen über den Zustand der Kirche, der Gemeinde in Deutschland nachgedacht haben. Hilf meinem Unglauben. Ja? Ich weiß es nicht, aber lesend diesen Vers, es kommt mir vor, als würde das so ein bisschen in der Luft hängen. Ja? Es macht eigentlich nicht so viel Sinn, den Vers so für sich allein stehen zu lassen. Aber der Vers macht sehr viel Sinn, wenn wir uns einmal den Zusammenhang anschauen. Ja? Ich glaube, dass die wenigsten in der Gemeinde in Deutschland, in den Kirchen Deutschlands, diese Bitte, die wir hier im Vers 24 lesen, richtig biblisch einordnen können. Und ich kann euch sagen, ich habe meine Probleme damit gehabt, bis ich dann den Text wirklich aufgeschlagen habe und nachgesehen habe, wo diese Aussage steht. Und da war ich doch erstaunt. Und deshalb möchte ich mit uns diesen etwas längeren Bericht lesen, im Zusammenhang dessen diese Aussage steht, und dann die Hauptlektion dieses Textes mit uns aufarbeiten und sehen, was es für uns bedeutet, wie wichtig das für uns ist, was wir hier lesen. So, deshalb möchte ich mit uns gemeinsam aus dem Markus-Bericht, Kapitel 9, Verse 14 bis 29 lesen. Ich weiß, es ist ein längerer Bericht, aber es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang einmal sehen. Und Jesus kam zu seinen Jüngern und sah viel Volk um sie. So, Jesus kommt, er sieht seine Jünger, es steht viel Volk um sie. Steht geschrieben, und Schriftgelehrte. Die Jünger haben mit den Schriftgelehrten debattiert. Sie haben wahrscheinlich ein Streitgespräch gehabt. Die sich mit ihnen befragten, steht es nur. Vers 15, und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich. Ich habe keine Ahnung, warum sie sich entsetzten. Vielleicht waren die beschämt, ich weiß es nicht. Sie liefen zu und grüßten ihn. So, sie laufen zu Jesus, sie grüßen Jesus. Und er fragte, achtet einmal drauf, er fragt die Schriftgelehrten, was befragt ihr euch mit ihnen, mit seinen Jüngern? Die Schriftgelehrten antworten nicht, noch antworten die Jünger. Es steht geschrieben, einer aber aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorrt. Ich habe mit deinen Jüngern geredet dass sie ihn austreiben und sie können es nicht. Und das erstaunt uns, weil in den Berichten vorher wir doch gelesen haben, dass sie allerlei Geister ausgetrieben haben durch die Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hat. Aber das ist etwas anderes. Vers 19. Er antwortete ihm aber und sprach, so Jesus wendet sich an diesen Menschen, der kommt und ihm erklärt, was alles passiert, den Vater des Sohnes, der eben von dem bösen Geist besessen ist. Er antwortete ihm aber und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wen meint Jesus? Meint er mit diesem Wort auch seine Jünger? Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch tragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, seinen Vater, den Vater des Jungen, wie lange ist's, dass es ihm widerfahren ist? Und das ist etwas Erstaunliches. Jesus kann die Gedanken der Pharisäer lesen. Jesus kann die Gedanken der Menschen lesen. Weiß er nicht, wie lange der Junge tatsächlich von diesem Geist besessen ist? Warum stellt er diese Frage? Aber das ist wiederum eine andere Lektion. Ich denke, es geht hier um die wunderbare Gnade und Zuwendung Gottes an den Menschen, damit der Mensch, wenn er sein Problem ausspricht, erkennt, dass er total, total verlassen ist von Gott und ohne Gott nichts tun kann. Wunderbar, wunderbar. Und er sprach, der Vater sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber etwas, auch sehr interessant, kannst du aber was oder etwas, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, denn alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und alsbald schrie der Vater, des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. In manchen Manuskripten wird das lieber Herr nicht erwähnt, deshalb haben wir auch in manchen Übersetzungen das nicht stehen, lieber Herr. Ja, in manchen anderen Manuskripten, die benutzt werden zur Übersetzung der Heiligen Schrift, wird es aber gebraucht. Und in meiner Luther-Übersetzung steht es geschrieben. Und ich denke, es ist passend, weil sich dieser verzweifelte Mensch an Jesus wendet, eben mit diesen Worten. Ja, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk zulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. So er treibt ihn nicht nur aus, sondern er macht es sicher, dass der Geist nicht noch andere Geister nimmt und dann noch einmal in diesen Menschen hineinfährt. Da schrie er und rief ihn sehr und fuhr aus. Und er ward, als wäre er tot, dass auch viele sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und da er heimkam, so Jesus entfernt sich von der Volksmenge mit seinen Jüngern, fragten ihn seine Jünger besonders, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Es war für sie doch eine sehr unangenehme Situation gewesen. Das war die Frage, die sie geplagt hat. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach, diese Art kann mit nichts ausfahren, denn durch Beten. Und in meiner Übersetzung steht, in der Luther-Übersetzung steht auch Fasten. In vielen anderen Übersetzungen wird das Fasten nicht gebraucht. Aber in meiner Übersetzung steht es, und ich denke, es ist auch sehr wichtig, das hier hinzuzufügen, aber dazu möchte ich später was mehr sagen. Wir können lange nicht auf alles eingehen, was hier erwähnt wird. Das sind manche sehr, sehr interessanten Dinge. Aber ich möchte zusammenfassend Folgendes sagen. Es geht in dieser Geschichte um eine sehr, sehr bedeutende Lektion. Zunächst einmal im Zusammenhang der Jünger. Es geht in dieser Lektion um den Glauben. Glauben, den rettenden Glauben. Und ihr Lieben, diese Lektion ist so bedeutend, dass auch die zwei anderen von den vier Evangelienschreibern, die wir haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, drei erwähnen diese Geschichte, sprechen davon. Schaut einmal, Jesus hat sehr viele Dinge getan, die nicht aufgeschrieben worden sind. Ja, Johannes schreibt, diese aber sind aufgeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus sei Christus, der Sohn Gottes. So auch diese Geschichte, weil sie in den drei Evangelienberichten vorkommt, ist nicht einfach so da, weil Jesus das halt getan hat. Es ist eine sehr wichtige Lektion, zunächst einmal für die Jünger, aber auch für solche, die diesen Bericht lesen, das heißt für uns. Ja. Wichtig hierbei ist es zu wissen, dass das Ganze, und das ist auch sehr wichtig, denke ich, das Ganze, was wir hier gelesen haben, das Ereignis eben mit diesem jungen Menschen, der besessen ist von dem Geist und der Heilung und so weiter, sich nach der Verklärung Jesu abspielt. Ja, sofort danach. Jesus kommt also von dem Berg der Verklärung herunter mit Petrus, Jakobus, Johannes. Und dann begegnet ihm diese Szene. Auch das ist bedeutend, aber wie gesagt, ich kann darauf nicht eingehen. Und er sieht seine zurückgebliebenen Jünger, dass sie sich mit den Schriftgelehrten auseinandersetzen, mit ihnen sprechen, debattieren, vielleicht streiten. Vielleicht haben die Schriftgelehrten sie so ein bisschen geärgert, weil die Jünger nicht in der Lage waren, den Geist auszutreiben. Aber sie waren es ja auch nicht. Ja, so sie streiten, wer was wo getan hat oder gesagt hat, anstatt diesem jungen Burschen zu helfen. Wie gesagt, ich nehme an, dass sie die Jünger verhöhnt haben, aber ich weiß es nicht, das wird nicht so gesagt. Ja? Aber, und das ist auch, was uns überrascht, ist eben, dass die Jünger Jesu nicht in der Lage waren, diesem jungen Kerl zu helfen. Ja? Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt der Lektion in diesem Text. Der Kern dessen, worum es geht in dieser Geschichte, ist eigentlich für uns zusammengefasst in der Aussage des Herrn Jesus, der sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und es geht in dieser Aussage mit Sicherheit nicht um alle Dinge, die wir uns wünschen, materiell, sondern es geht um alle Dinge, die dem Herrn wohlgefallen, die Gott wohlgefallen. Darum geht es. Jesus hat sich nicht zu sehr interessiert, dass ein Mensch wohlhabend wird, dass es ihm, wer weiß wie gut geht. Ihm geht es darum, dass die Menschen verstehen, dass sie dem Willen Gottes nachleben sollen. Das ist die Priorität. Genauso wie er Gott seinem Vater gefallen hat, nach seinem Willen gelebt hat, Jesus will auch seinen Jüngern beibringen, dass sie genauso leben. Aber ich möchte einige Dinge uns lesen aus der Heiligen Schrift im Zusammenhang des Glaubens. Nicht alles, aber ich möchte drei Stellen lesen, die uns doch ein bisschen auch das Verständnis für den rettenden Glauben, den wir haben als gläubige Menschen, auch erklärt oder offenbart. 2. Korinther 5, Vers 7. Er spricht zu den gläubigen Menschen und hier wird Folgendes gesagt. Denn wir wandeln im Glauben und nicht in Schauen. Galater 2, Vers 20 lesen wir, der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, hier wird der rettende Glaube näher erklärt. Es ist nicht der allgemeine Glaube an einen Gott oder irgendein Gott, sondern es ist der Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und in Hebräer 11, Vers 6 wird uns Folgendes erklärt. Es wird gesagt, ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So, hier wird eine bestimmte Aktivität angesprochen, ja, welche ihn suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es scheint doch so, wenn wir den Text lesen, ja, dass die Jünger Jesu diesen Glauben noch nicht hatten. Interessant. Und deshalb werden sie auch, und deshalb waren sie nicht in der Lage zu helfen, und deshalb, ich denke, dass Jesus sie tadelt, ja, mit diesen sehr, sehr scharfen Worten. Wenn wir zurückgehen im Text, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder seine Jünger darauf anspricht, die mit ihm dabei waren. Versteht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Er mahnt auch Petrus, wenn er sagt, weiche von mir. Das ist nicht lange zurück, ja, dass das geschehen ist. Weiche von mir, Satan, denn du willst nicht, was Gottes ist. Ja, so seine Jünger waren mit Jesus dabei, aber sie mussten noch sehr, sehr viel lernen. Und eine dieser Lektionen ist hier die Lektion des Glaubens. Bevor ich noch tiefer in den Text einsteige mit uns und einige Dinge ausarbeite, will ich eine Illustration gebrauchen oder erzählen, die sehr schön das ins Licht bringt, was uns hier eigentlich vermittelt wird oder vermitteln soll. Aquinas, sagt man im Englischen, war ein dominikanischer Priester und eigentlich, so wie wir das lesen, ein ausgezeichneter Denker, ein wirklich kluger, weiser Mensch, ein Bibelgelehrter, der zwischen 1225, 1274 gelebt hat, und seinerzeit besuchte er auch den Papst im Vatikan. Und es wird gesagt, dass bei dieser Begegnung der Papst den Reichtum des Vatikans diesem Thomas gezeigt hat und Folgendes gesagt hat. Er sagte, schaut einmal, Meister Thomas, die Kirche kann nicht länger das sagen, was der heilige Petrus seinerzeit gesagt hat. Silber und Gold habe ich nicht. So in dem Sinne, die hatten's. Und die haben es immer noch. Und Thomas Aquinas erwiderte Folgendes nach dieser Aussage des Papstes. Er sagte, noch kann die Kirche heute sagen, das, was folgte. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Thomas Aquinas verstand es sehr gut, ja, diese bedeutende Wahrheit. Er verstand diese Wahrheit sehr gut. Diese Wahrheit ist heute sehr vielen, auch in der Gemeinde, unbekannt. Der wahre, ich sag einmal, Erfolg der Gemeinde Jesu, der wahre Erfolg eines christlichen Dienstes ist nicht die äußere Weste, die man sieht, ja, es ist nicht die Größe eines Gebäudes, es ist nicht die Finanzstärke einer Kirche, noch ist es die Anzahl der Menschen, die in diese Kirche gehen. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Der wahre Erfolg einer Gemeinde ist daran zu ermessen, ob diese in der Kraft Gottes lebt und wirkt. Und um dieselbe Kraft, nämlich die Kraft des Glaubens, die aus Gott ist, das ist etwas, was Gott wirkt, es ist etwas Übernatürliches. Darum geht es in diesem Text. Schauen wir uns einmal die Jünger an. Ja, was war ihr Problem gewesen? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, es war ihr Problem gewesen. Es geht in dieser Episode, so wie ich das denke, eher um das Umlernen der Jünger, der Nachfolger Jesu. Ja, diese Geschichte, die sie erleben, ist für sie eine ganz gewaltige Anschauungslektion für den nächsten Schritt ihrer Nachfolge Jesu. Was wird uns bewusst, wenn wir den Text lesen? Uns wird bewusst, dass die Jünger Jesu bis zu diesem Zeitpunkt, die letzten 2,5 Jahre vielleicht, immer mit Jesus waren. Ja? Sie lebten in seiner Gemeinschaft Tag und Nacht, 24/7, sagt man hier im Englischen. So, die Kraft, die Vollmacht Gottes war in ihrem Leben gegenwärtig in der Weise, weil Jesus mit ihnen war, weil Jesus in ihrer Nähe war. Ihr Glaube zu diesem Zeitpunkt basierte auf dem Schauen. Ja? Sie sahen, was Jesus vollbracht hat. Sie sahen, dass Jesus zum Beispiel auf dem Wasser wandeln konnte und so weiter und so weiter. Sie haben miterlebt und auch selbst manches vollbringen können, nur weil Jesus ihnen die Vollmacht gegeben hat. Matthäus 10, Vers 1, wir können es nachlesen. Hier aber in dieser Begebenheit mussten die Jünger anfangen zu lernen, was es bedeutet, dass man nicht im Schauen sein Leben als Nachfolger Jesu lebt, sondern im Glauben. Und sie haben versagt. Sie haben versagt. Nun ja, was ist das aber für ein Glaube, von dem Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt? Und ich habe das schon erwähnt, es geht hierbei um diese alle Dinge, nicht um die Dinge, die wir oft manchmal begehren. Oh, ich möchte das, ich möchte jenes, darum geht es nicht. Es geht darum, um alle Dinge, die Gott wohlgefällig sind, die in unserem Leben sichtbar werden, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus tatsächlich leben und aus seiner Kraft schöpfen. Ja. So, was ist das also für ein Glaube, auf den Jesus hinweist? Erstens, es ist ein Glaube, der einem Menschen als ein Geschenk von Gott selbst gegeben wird. So, weder die Jünger selbst in der Gemeinschaft mit Jesus konnten sich selber dazu zwingen, an Jesus so zu glauben, dass es Gott wohlgefällig ist. Ja? Der Glaube, den wir haben, als Menschen gehören zu Jesus, ist etwas, was Gott in uns wirkt. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Es ist etwas Übernatürliches, wir können nichts dafür. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So, der rettende Glaube ist eine Gabe Gottes. Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Zweitens, es ist ein Glaube, der von Jesus nicht zu trennen ist. Ihr Lieben, Menschen heute glauben allerhand. Und viele haben diesen allgemeinen Glauben an Gott. Man redet mit ihnen und die sagen einem, oh, ich habe auch einen Glauben. Und ich glaube ihn. Aber welche Bedeutung hat der Glaube im Zusammenhang des ewigen Lebens, von dem die Heilige Schrift spricht? Der rettende Glaube, deshalb sage ich dazu, ich füge das hinzu, der rettende, wirklich rettende Glaube ist von Jesus Christus nicht zu trennen. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Wenn ich die Bibel nicht ernst nehme, dann ist Tür und Tor offen für alles Mögliche an Verständnis. Das ist unser Maßstab. Und deshalb sagen wir, der Glaube, der rettende Glaube, ist von Jesus nicht zu trennen. Und schaut einmal in den Text. An wen wendet sich denn der Vater in seiner Verzweiflung? Ja? Er wendet sich an Jesus Christus. Und er spricht Jesus als Herr an. Kurios. Hier Markus wird das auch nicht so erwähnt, aber in anderen Berichten wird das erwähnt. Es wird berichtet, dass wenn er Jesus anspricht, er auf seinen Knien ist. Und ihr Lieben, damals war das schon so, dass man nicht einfach auf die Knie vor jemanden gegangen ist, sondern nur dann, wenn man verstanden hat, dass der Mensch, der vor mir ist, etwas Besonderes ist. Entweder ein Prinz, König oder eben Gott. Und genauso müssen auch wir handeln, ja, wenn wir diesen rettenden Glauben haben wollen. Wir müssen schon in Demut, wir müssen schon in Buße zu Jesus kommen, weil der rettende Glaube von Jesus nicht zu trennen ist. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Drittens, der rettende Glaube reagiert positiv auf das Wort Gottes. In unserem Fall ist es Jesus, der sagt, alles ist möglich dem, der glaubt an irgendetwas. No, ihm glaubt, ihm vertraut. Und es ist daraufhin, dass dieser verzweifelte Mensch, der Vater des besessenen Sohnes, seinen schwachen Glauben an Jesus bekennt und darum bittet, diesen schwachen Glauben zu stärken. Römer 1, Vers 6, 16 sagt uns Folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen, für alle Menschen. Ist es so? Ein Mensch, der den rettenden Glauben besitzt, schämt sich der Worte Jesu nicht, ihr Lieben. Schämt sich des Evangeliums nicht. Worüber er sich aber schämt, ist sein Kleinglaube. Und hier will ich etwas hinzufügen. Schaut mal, der Glaube, den wir haben, der ja ein Geschenk Gottes an uns ist, wenn wir in Buße uns Jesus Christus anvertrauen, es ist etwas Übernatürliches. Ja? Den Glaube, den wir haben aus Gott, ist das ein ausreichender Glaube für das Heil? Es ist. Die nächste Frage ist aber die, ist dieser Glaube perfekt, vollkommen? Nein, das ist er nicht. Ist er schwach? Er ist sehr schwach. Ist es ein Glaube, in dem wir oft genug immer noch zweifeln? Ich weiß, das ist richtig für mein Leben. Oft genug zweifle ich. Und ihr Lieben, ihr kennt das auch. Wenn alles glatt im Leben geht, oh, dann ist es nicht schwer zu glauben. Wenn aber Schwierigkeiten kommen, oh, das ist schon eine andere Sache. Ja, da kommt der Zweifel ins Herz. Ich bin ein schwacher Mensch und das weiß ich. Der Glaube aus Gott ist zwar da, aber er ist oft genug klein und schwach. Und die Bitte dieses Menschen in unserem Text ist auch meine persönliche Bitte, weil ich mich ganz genau kenne. Ich glaube dir, Herr Jesus Christus, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben, von meinem Zweifel. Aber lass mich das noch einmal wiederholen, und das ist wichtig. Ist unser Glaube, auch wenn er oft genug ein Kleinglaube ist, er ist wie so ein kleines Samenkörnchen in unserem Leben, das Gott hineinpflanzt in uns, ist dieser Glaube ausreichend? Und die Antwort ist, jawohl, er ist ausreichend. Warum ist das so? Es ist so, weil es eine Gabe Gottes ist, etwas, was Gott uns gibt. Aber es heißt, in diesem Glauben zu wachsen. Und wie das geschieht, das wird in unserem Text auch gesagt. Jesus sagt erklärend seinen Jüngern Folgendes. Er sagte, diese Art kann nur durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten. Interessant, dass in manchen Manuskripten das Fasten nicht gebraucht wird, aber ich füge es hinzu, weil ich denke, dass es wichtig ist. So, wann zapft, ich weiß nicht, ob das ein schönes Wort ist, aber wann zapft der an Jesus Christus glaubende Mensch die Kraft Gottes wirklich an, um die es geht? Es geschieht dadurch, wenn er nicht aus sich heraus etwas Wunderbares tut. Wir haben wunderbare, begabte Menschen, die wunderbar kommunizieren können. Wenn es aber aus ihrer eigenen Kraft kommt, nicht aus der Kraft Gottes, etwas, was Gott wirkt, wofür ist es? Naja, es segnet die Leute schon, es bringt die Leute ein bisschen weiter, aber das, worauf es ankommt, ist tatsächlich das, was Gott tut durch seine Kraft. Wann zapft der an Jesus Christus glaubende Mensch die Kraft Gottes an? Es geschieht dadurch, wenn er nicht aus sich heraus etwas Wunderbares tut, sondern wenn er demütig im Gebet zu Gott kommt. Und ihr Lieben, über das Gebet, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wir wissen um die Bedeutung des Gebets in unserem Leben als gläubige Menschen. So, wie viel Zeit nehmen wir uns zum Gebet? Und ihr Lieben, das ist etwas, was uns die Heilige Schrift eigentlich immer wieder deutlich macht. Das Gebet ist wichtig. Aber wir verstehen auch, dass wenn wir beten, etwas Übernatürliches geschieht, ein Auftanken, sage ich einmal, geschieht für das, was Gott von mir erwartet in dem Alltag. Ob es nur in der Begegnung mit einem ungläubigen Menschen ist oder in dem Dienst, den ich tue in der Gemeinde, was immer es ist. Das Auftanken dieser gewaltigen Kraft Gottes geschieht eben durch das Gebet. Und ihr Lieben, und ihr habt das auch erlebt. Ich habe das erlebt. Ich habe eine Predigt gepredigt und ich denke, meine Güte, das war ein Reinfall. Das war der totale Reinfall. Was habe ich denn Neues gesagt? Nichts. Und selbst das, was ich gesagt habe, ist schlecht gesagt. Und dann kommen Menschen auf mich zu und sagen, ich wurde so gesegnet. Preis den Herrn, ist nicht von mir, sondern etwas, was Gott tut. Und wie gesagt, das ist, wie wir die Kraft Gottes anzapfen, durch das Beten. Aber warum das Fasten? Das ist auch interessant. Schaut einmal, was Jesus selbst sagt in Matthäus 9, Vers 15, im Hinblick auf seine Jünger und ich denke im Hinblick auf seine Nachfolge allgemein. Auch für uns gilt das. Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsleute trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Ja, Jesus war gegenwärtig in der Mitte seiner Jünger, sichtbar, ja, er war da. Und dann sagt Jesus Folgendes, es werden aber Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Und wiederum drei Evangelisten, Evangelienschreiber berichten über diese Worte Jesus. Jesus sagt, sie werden fasten. Und wir fragen uns, warum werden sie das? Warum sollen sie das? Und ihr Lieben, weil das die Art und Weise ist, wie der Glaubende eben auch die Kraft Gottes anzapft. Ja? Gebet und Fasten. Das ist der Schlüssel zu der wirkenden Kraft Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Und es ist wahr, ich habe mal nachgeguckt im Neuen Testament, wie oft dieses Wort Fasten gebraucht wird, ist nicht oft, interessanterweise, im Vergleich zu dem Wort Gebet. Das wird sehr oft gebraucht. Gebet wird sehr oft erwähnt, Fasten nicht so sehr. An drei Stellen wird uns gesagt, dass gefastet wurde. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Hier ging es um eine besondere, wichtige Angelegenheit. Es sollten Älteste in die Gemeinde eingesetzt werden, gewählt werden. Und Paulus und Barnabas haben gefastet. Ja, vorher. Und dann wird noch zweimal erwähnt, der Apostel Paulus erwähnt von sich selbst, dass er gefastet hat. Und überlegen wir einmal, welch ein gewaltiges Werkzeug der Apostel Paulus für den Herrn gewesen ist. Ja? So, er wusste, Paulus wusste mit Sicherheit um die Bedeutung des Gebets und auch des Fastens. So, wie gesagt, wir können manche Dinge nennen, auch im Zusammenhang dieser Begebenheit, der Heilung des besessenen Jungen. Die bedeutendste Lektion, denke ich, haben wir gemeinsam herausgearbeitet. Es geht hier in dem Text um den rettenden Glauben, der aus Gott ist und der nur aus der Kraft Gottes auch wächst und tatsächlich zur Ehre Gottes wirkend ist. Wann? Wenn wir unter anderem beten und fasten. Sehr, sehr wichtig. Das ist die Art und Weise, wie wir als Nachfolger des Herrn Jesu Sieg haben über Versuchung, Gleichgültigkeit, Sünde allgemein, ja? Wenn wir durch das Gebet und auch Fasten eben diese Kraft Gottes anzapfen für solch ein Leben, das Gott gefällt. Und solch ein Leben, das Gott gefällt, geschieht nur aus seiner Kraft, nicht aus unserer Kraft. Und das ist der Glaube, von dem Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, einem solchen, der glaubt. Auch das Austreiben dieser bösen Geister. Ja? Was ist Fasten? Fasten ist nicht immer das Verzichten auf das Essen. Hier in diesem Fall ist es wahrscheinlich so, dass Jesus das genau meint. Aber für viele ist es nicht einfach das Verzichten auf das Essen. Für mich ist das Fasten, würde das Fasten zum Beispiel so aussehen, dass ich die Nachrichten nicht mehr lese. Ja? Für jemand anderes ist Fasten, wenn er auf Schokolade verzichtet. Für eine bestimmte Zeit. Oder Fernseher, oder was weiß ich. Und ich weiß persönlich für mich selbst, es würde mir sehr, sehr gut tun, für eine Zeit lang mal keine Nachrichten zu hören und zu lesen. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich in einer Nacht von Wladimir Putin geträumt habe. Ja, warum das? Warum träume ich von diesem Menschen? Ja, weil ich mich zu sehr mit den Nachrichten auseinandersetze und jeden Morgen, jeden Nachmittag, jeden Abend Nachrichten aufschlage. Bei mir geht es darum, ich möchte wissen, was geschieht, besonders auch in Israel, um wachsam zu sein. Aber ich weiß, dass der Herr am Kommen ist. Ich brauche nicht unbedingt zu wissen, dass die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen dort im Mittleren Osten und dass das Ganze sich zuspitzt. Ich weiß es doch. So, für mich wäre das Fasten der Verzicht auf die Nachrichten. Und ich habe mir das vorgenommen, für das neue Jahr das auch so zu machen, ja, in dieser Weise zu fasten. Und in eurem Fall, ihr Lieben, ihr müsst es selber entscheiden, was für euch wirklich das Fasten ist. Ja, besonders mit dem Essen, da müssen wir vorsichtig sein. Ja, wenn ihr wirklich vorhabt zu fasten, weil ihr an dieser Kraft Gottes, an diese Kraft Gottes anzapfen wollt, teilhaben wollt, ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun, aber bevor ihr das tut, sprecht mit eurem Hausarzt, ja, ob ihr das überhaupt dürft. Sehr, sehr, es ist nicht ungefährlich, ja. Was aber jeder von uns mit Sicherheit machen kann, ist beten. Und das ist etwas Gutes, das wir uns vornehmen können, besonders in diesem neuen Jahr. Mehr Zeit zu nehmen zum Gebet. Und welch ein gewaltiger und herrlicher Dienst, Angelegenheit ist es, wenn wir in unserer Schwachheit vor dem Herrn stehen, wissend, dass er solch einen Glauben geben kann, von dem Jesus selber sagt, alle Dinge sind möglich. Das heißt, wir werden dann auch die Kraft haben, wohlgefällig vor Gott leben zu können, tagtäglich. Ich schließe mit einer Warnung des Herrn Jesus, die er seinerzeit ausgesprochen hat, auch im Zusammenhang des Glaubens. Sehr interessant, es ist ein prophetisches Wort, das wir in Lukas 18, Vers 8 finden. Ich werde zum Zusammenhang dieser Aussage etwas sagen. Jesus sagt Folgendes: Doch wenn des Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden, nicht irgendeinen Glauben. Es geht hier um den rettenden Glauben. Wird er auch den Glauben finden auf Erden? Und die Antwort ist ja. Jesus wird Glauben finden, wenn er zurückkommt. Wenn wir das überlegen, was wir in der Offenbarung gelesen haben, wir wissen immer, da bleibt ein Überrest, gläubiger Überrest, nicht wahr? Jesus wird Glauben finden. Nicht in der Weise, wie wir uns das vorstellen, dass es eine Menge Menschen sein wird. Ihr Lieben, der schmale Weg zur Ewigkeit ist nicht breiter geworden. Es sind wenige Menschen drauf. Zur Zeit Jesu waren es wenige Menschen, heute sind es wenige. Der schmale Weg ist nicht breiter geworden, aber Jesus wird Glauben finden. Aber das, worum es in dieser Warnung geht, Warnung Jesu geht, ist eigentlich im Zusammenhang, es ist ja, Jesus erzählt, oder sagt diese Aussage, spricht diese Aussage auch im Zusammenhang des Gleichnisses mit der bittenden Witwe, die immer wieder kommt zu dem ungerechten Richter und ihn bedrängt mit ihrer Bitte, etwas zu tun, was dieser Richter nicht will. Und der Hinweis ist der, das ist es, wie der Nachfolger Jesu leben soll, wachend, wissend, dass der Herr kommt, im Gebet, immer wieder bittend, nicht von dem ungerechten Richter, sondern gerechten Richter, dass er etwas tut in seinem Leben, im Leben der anderen Menschen, dass Menschen zu Jesus finden. Das ist, wie wir leben müssen. Nicht auf uns selbst konzentriert, sondern mit Jesus, ja, als unsere Priorität. Und das ist es, wie wir richtig leben. Ihr Leben wartend auf unseren Herrn Jesus. Im beständigen Gebet wissend, dass wir total von der Gnade Gottes und von seiner Kraft, die er selbst uns gibt, abhängig sind. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen. Lass mich mal gerade sehen. Haben wir noch ein Lied, das wir gemeinsam singen wollen? Ich habe das gerade. Nein, wir haben kein Lied, aber ein Gebet. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns beten und dann auch den Segen über uns sprechen. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, hineingehend in das neue Jahr 2020, ist diese Bitte, die seinerzeit der Vater des besessenen Jungen ausgesprochen hat, stärke mein Unglauben, auch unsere Bitte. Schenk, dass wir nicht schlafen. Herr Jesus Christus, schenk es uns, dass wir uns nicht auf uns selbst konzentrieren, auf unsere Bedürfnisse, sondern dass wir dich als unsere Priorität haben, verstehen, dass du am Kommen bist für uns. Schenk, dass wir wachend leben, im Beten, im Fasten, wissend, dass die Dinge, die du ansprichst, die Dinge, auf die du uns aufmerksam machst als Menschen, das ist wichtig. Nicht, dass wir eine besondere Position erreichen, nicht, dass unsere Gemeinde, wer weiß, wie finanziell stark sind, ist, sondern dass all das, was in dieser Gemeinde geschieht, in unserem Leben geschieht, aus deiner Kraft geschieht, die du uns gibst. Und deshalb müssen wir beten. Und deshalb müssen wir fasten. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir diese Priorität in unserem Herzen haben. Du bist das Zentrum unseres Lebens. Du bist das Zentrum der Gemeinde. Es geht immer nur um dich. Das Wort sagt uns ganz deutlich, dass du der Mittelpunkt des Universums bist, dass alle Dinge in dir bestehen. Und wenn du das Wichtigste des Universums bist, wie kann das unwichtig für uns sein in unserem Leben? Wir preisen dich, wir loben dich, wir befehlen uns dir an, gerade auch für 2020. Gebrauche du uns, setze du uns ein, schenke, dass wir zu deiner Ehre leben. Und jetzt beugen wir uns ganz bewusst, Herr Jesus Christus, auch unter deinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dir sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.